Kisser 21.
Kisser 21.
Was ist ein
Warum
Kisser?
Warum haben die in den Mangas eigentlich immer so große Augen?
Uke, was ist Nils, ein Manga?
Wie lange liest man eigentlich an so einem
Uke,
Manga?
Uke, was ist ein Uke?
Was ist denn ein Seme?
Uke, kommen alle Mangas aus Japan? Uke, wie lange zeichnet man
Nils, einen Manga? Ich habe gerade versucht, einen Manga zu lesen und der fing einfach hinten an.
Uke, kann man mit Mangas reich werden? Ich bin Nils.
Und ich bin Uke.
Und ihr hört Kisser 21. Mit Uke.
Und Nils.
Und seinem Uke.
Und dessen Nils. Kisser 21.
Oh, heute der verführerische Uke. Herzlich willkommen zu Kisser 21, liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
Kisser 21.
Dem Podcast über Manga-Kultur von Nils. Und
Uke, das bin ich.
Du bist ja mein Uke.
Ich vergesse es immer wieder. Es ist schon
aber
so.
Du hast doch selber damit angefangen, immer
ja,
zu sagen, du bist mein Uke.
Ich bin selber so, es ist alles so flüchtig. Weißt du, dann will ich schon wieder das Nächste haben.
Alles so flüchtig, was du sagst.
Ja, es verflüchtet sich, aber ist einfach schnell wieder weg.
Ja. Wir sind in Dortmund, sozusagen Kisser 21 auf Tour und sind hier zu Besuch. Deswegen klingt es auch ein bisschen anders als sonst, vielleicht etwas halliger oder so.
Es klingt schon wie ein Museum, finde ich. Ja. Das ist so ein sehr wertiger Klang, den ihr gerade hört. Das wollten wir euch mitgeben. Wir sind eigentlich völlig grundlos hier in Dortmund. Wir wollten einfach nur, dass ihr den Klang eines Museums bei euch zu Hause an euren Podcast-Geräten hören könnt.
Genau, wir sind hier in Dortmund im Museum für Kunst und Kunstgeschichte und haben einen ganz besonderen Gast heute. Sie hat auch Verstärkung mitgebracht und freuen uns wahnsinnig, mit ihr mal in einen Aspekt dieser ganzen Kultur einzutauchen, den wir noch viel zu sehr sträflichst vernachlässigt haben, muss man gerade sagen.
Du vielleicht. Ich
trage heute noch nicht so viel darüber geredet hier in diesem Podcast.
Ich trage heute ein... Achso, verraten wir noch nicht, was es ist.
Ja, ja.
Aber man hat es schon gelesen im
Titel. Wir sind natürlich beide Aficionados, aber ja. Wir haben noch in diesem Podcast noch nicht viel darüber geredet,
richtig,
wollte ich damit sagen.
Richtig.
Und zwar ist das Saskia Jansen. Hallo Saskia.
Hallo.
Und du bist sozusagen Kopf, Herz und Mastermind hinter einer Community oder wie soll man das besser beschreiben, Uke?
Das ist doch gut.
Okay, danke. Ja, vielen Dank. Damit habe ich mir das approven lassen von einer Community für. Ich habe wahnsinnig Angst, das falsch zu erklären. Deswegen ist es. Ich leite es jetzt ein und du erklärst es dann, wie es richtig ist. Ja. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe mit meinem Blick von außen drauf als älterer ahnungsloser Idiot, ist das eine Community, in der es viel um japanische Kultur geht, aber im Speziellen sehr viel um Cosplay, aber eben auch um so Aspekte wie Musik oder so aus japanischer / Manga-Kultur. Und da finden immer Conventions statt. Das ist so das, was ich von dieser Seite mitgenommen habe. Die heißt, wir müssen ja noch kurz sagen, wie sie heißt. Die heißt Shinzuru, wenn ich
Shizuru.
Das sage. Shizuru. Entschuldigung.
Shizuru.
Shizuru, genau.
Ja.
So. Und jetzt berichtigst du den ganzen Quatsch, den ich gerade erzählt habe.
Ja, ich überlege gerade, also es gibt halt
ob
hier...
Ob du direkt wieder gehst.
Ob ich direkt wieder gehe? Nein. Alles gut. Ja, hier in Dortmund, genau, gibt es eben die Shizuru. Die organisieren wir so ungefähr einmal im Monat. So mal einen Monat Pause, mal irgendwie so ein Special dazwischen. Genau, und das ist eben gerade so für Jugendliche gedacht, die mal so in diese ganze Szene einsteigen wollen, sich mal ein bisschen ausprobieren wollen. So der Anlaufpunkt, einmal im Monat sich hier auszutoben.
Und wenn du von Szene sprichst, dann redest du von welcher Szene? Die Cosplay-Szene, die Manga-Szene, die Anime-Szene, die...
Die Überhaupt-Szene. Ich finde das immer sehr schwierig, das so zu trennen, weil sich das sehr vermischt hat, finde ich, gerade in den letzten Jahren. Also ich denke so, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, war das sehr klar. So, es war wirklich so auf Japan bezogen mit den Conventions, auf denen ich so rumgehopst bin, die das wirklich nur Anime, Manga und auch Games aus der Szene so gecosplayt wurden. Und ich finde, das ist jetzt auch gerade so in den letzten 5-6 Jahren ein richtiger Wandel, dass das überhaupt nicht mehr so begrenzt ist auf so ein Genre. Also die Comic-Fans, die Avengers cosplayen, die stehen neben Sailor Moon und die ganzen neuen Sachen, die es gibt. Also man kommt ja eh gar nicht mehr hinterher. Und das ist wirklich gar nicht mehr so getrennt. Also jeder kann quasi cosplayen, was er will. Und die Szene definiert sich gar nicht mehr so eindeutig über, das ist jetzt aus Japan, Korea oder Amerika.
Okay, also, aber um das nochmal zu klarifizieren, weil das interessiert mich immer, was war zuerst da, das Cosplay oder das popkulturelle Gedöns, für das man sich interessiert hat. Hat es angefangen mit einem Interesse an Cosplay oder hat es angefangen mit einem Interesse an Manga bzw. Anime?
Bei mir war es ganz klar, dass es mit dem Anime und Manga angefangen hat. Ebenso die RTL-2-Zeit Mitte der 90er, als das so richtig losging quasi in Deutschland. Und dann war irgendwann so der Punkt, dass man gedacht hat, so, ich muss doch auch mal andere Leute treffen, die da irgendwie Interesse haben. Weil in der Schule war das so, ja, Pokémon, Digimon hat noch jeder geguckt. Aber dann hört es auch schon so langsam auf. Und dann, wenn man sich ein bisschen mehr so in diese Materie irgendwie reingefressen hatte, dann hört es ganz schnell auf, dass man irgendwie Gleichgesinnte gefunden hat, hat man gedacht. Man hat ganz oft die Leute dann plötzlich auf so Treffen dann wieder getroffen und gedacht, ach, wir sind doch aus der gleichen Stadt oder wir sind doch aus der gleichen Schule. Aber das war so dieses, so, ich möchte gerne mal so andere Leute treffen, mich mit denen austauschen können. Und dann eben mit diesem ganzen Konzept Convention mal auseinandergesetzt und dann erst ganz viele Jahre selber hingegangen und immer wieder gedacht, boah, es wäre aber auch irgendwie cool, wenn man das so selber machen könnte. Und dann reingerutscht in so eine Veranstaltung und dann irgendwann stand ich dann plötzlich als Kopfherz und Mastermind da. Wobei, also das ist für mich immer so, ich sehe mich da gar nicht alleine. Also wenn da dieses riesige Team nicht hinter wäre, dann könnte das nicht jeden Monat stattfinden. Ja. Das wäre echt, einer allein kann das gar nicht.
Klar, das ist natürlich totale Teamarbeit, so eine Riesenveranstaltung. Ich habe mir mal so ein paar Veranstaltungspläne oder Abläufe dieser Shizurus angeguckt. Die sind ja auch immer sehr unterschiedlich. Also es ist ja keine gleich der anderen, sondern es wird ja schon immer versucht, ein Programm zu finden, das auch so Abwechslung bietet. Also es gibt so ein paar, glaube ich, Sachen, die immer so am Start sind. Karaoke-Wettbewerbe, Cosplay natürlich. Bei fast jeder Veranstaltung, die ich gelesen habe, stand immer dabei, wir können eure Waffen nicht checken, ihr müsst die irgendwie zu Hause lassen oder so. Weil es ist, glaube ich, so eine Regelung, dass die nicht zu echt aussehen dürfen oder irgendwie sowas.
Ja, das ist halt echt problematisch mit, also zum Cosplay gehören natürlich auch Accessoires und diese Props und eben auch Waffen. Und es ist halt so, manche Waffen sehen ein bisschen zu echt aus und wenn dann irgendwer auf einmal panisch die Polizei ruft, fänden wir das nicht so cool. Deswegen müssen wir da halt leider ein bisschen härter, auch härter als manche andere Convention, die das nochmal irgendwie anders regeln kann. Ja. Bei uns ist es eben gerade so, Schusswaffen gehen halt gar nicht. Ja. Da können wir auch leider keine Ausnahme machen. Und wenn jetzt aber einer mit so einem Schaumstoffschwert kommt, ist das meistens unproblematisch. Ja.
Auf der Gamescom nicht.
Auf der Gamescom ist es ja auch mal ein Thema.
Ne? Ja, seit 2 Jahren ist es, glaube ich, ein Thema mit diesen, mit den Waffen oder Schaumstoffwaffen oder was du reinnehmen darfst oder was nicht. Ja. Und das war immer so ein Riesen Aufreger. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt inzwischen geregelt ist. Dieses Jahr ja gar nicht. So. Ja,
sehr gut. Dieses Jahr darf jeder seine Waffe bei sich haben.
In Gedanken bei sich
zu Hause. Ich wollte da noch ein bisschen anschließen, weil ich fand das dann ganz interessant. Also es gibt so ein paar Sachen, die immer wiederkehren, aber dann gibt es eben auch immer jedes Mal so andere Sachen. Also einmal gibt es einen Gaming-Wettbewerb in irgendeinem Spiel, das alle mögen. Dann gibt es, habe ich einmal gesehen, wirklich ein richtiges Festival mit mehreren Bands, die dann auftreten und so. Kommen da immer die gleichen Leute, weil die sagen, sie mögen das, dass sie sozusagen auch immer einen anderen Aspekt dieses Spektrums an Dingen, die es dann natürlich gibt bei der Faszination für, nennen wir es jetzt einfach mal, asiatische Popkultur im weitesten Sinne. Ist das das, was die Leute mögen oder kommen dann immer nur so die Leute, die das gerade interessant finden und die anderen bleiben dann eher weg oder so?
Irgendwie so eine Mischung aus beidem. Also ja und nein. Also es sind ganz klar Leute, die einfach jeden Monat kommen, die auch einfach nur sagen, ich will meine Freunde treffen. Das ist so der Treffpunkt, wo quasi ich aus NRW einmal alle meine ganzen Leute treffen kann. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, oh cool, da spielt die und die Band. Auf jeden Fall komme ich in dem Monat zu dem Konzert. Und also es ist ganz gemischt. Also die einen kommen wirklich aus einem bestimmten Grund und die anderen sind einfach jeden Monat da, weil sie da sind.
Und wie kuratierst du das? Ist das so, dass du denkst, okay, letztes Mal hatten wir Musik, dann muss ich diesmal wieder Games machen und nächstes Mal muss ich wieder das machen? Oder ist das eher so, was irgendwie gerade, was du glaubst, was gerade interessant ist sozusagen?
Ich kuratiere da relativ wenig tatsächlich. Also es ist so, dass die Teams da sehr selbstbestimmt agieren und auch gerade der Games Room. Also wir haben dann ein bestimmtes Rhythmus, den wir festgelegt haben, dass wir irgendwie sagen, TCG, also Sammelkartenturnier und Videospielturnier wechselt sich ab. Und dann regeln die aber untereinander selber, ob es jetzt Smash Brothers wird oder ob es Tekken wird oder ob sie Yu-Gi-Oh! Spielen oder Pokémon. Das ist das ist denen überlassen. Also ja, die achten da selber auch schon drauf, dass das einigermaßen durchgemischt ist und nicht jedes Mal dasselbe. Und dann so Sachen wie das Festival, das sind eben so kleine Herzensprojekte, sage ich jetzt mal. Auch das Zeichner-Special jetzt im September, was wir leider absagen mussten, das sind so Herzensprojekte, wo wir einfach sagen, okay, wir wollen jetzt auch nochmal so dieses Schema, das wir haben, durchbrechen und einfach mal was ganz anderes ausprobieren. Und wenn uns die Sachen gefallen, dann wiederholen wir es eben. Also beim Festival ist es eben so, dass wir es jetzt zum dritten Mal in Folge auch schon gemacht haben. Oder auch der Ball, den wir im Dezember immer machen. Das sind eher so Sachen, wo wir sagen, da wollen wir uns nochmal ein bisschen austoben selber.
Na, verstehe.
Mich interessiert so ein bisschen der Aspekt dieser Subkultur, wenn man das so nennen kann, oder dieses Fandoms. So, weil du hast es gerade jetzt gesagt, du bist mit der ganzen Sache in Kontakt gekommen, dann mit Sailor Moon und mit diesen Sachen und hast dir dann deine Gleichgesinnten gesucht. Und das ist jetzt ja, wie so eine Subkultur entsteht, ist ja erstmal ganz interessant und vor allem, was die überhaupt macht. So, weil ich sag mal, wenn du dich über eine Musik, habe ich da was?
Nee, aber du sollst näher ans Mikro, wollte ich dir andeuten, weil du so weit weg sitzt. Dann muss man den ganzen Raum aufnehmen, damit man dich hört.
Willst du mich knutschen oder ja, habe ich was auch, an der Lippe?
Aber das passt nein, nicht
okay, ich meine, gut. Von den drei Möglichkeiten die schlechteste. Gut. Ja, genau, weil so eine Subkultur hat ja bestimmte Codes oder bestimmte Eigenschaften, die sie dann jetzt dann macht. Also wenn du ein Metal-Fan wärst, dann würdest du jetzt eine Kutte anziehen und lange Haare und so brüllen so. Und dass jetzt eine Subkultur entsteht, die sich mit den popkulturellen Erzeugnissen eines Landes so identifiziert, die ja vielfältiger Gestalt sein können und die dann beschließt, sich so zu verkleiden, das ist ja das, was im Cosplay passiert, finde ich jetzt erstmal, ist ein bisschen ungewöhnlich. So passiert jetzt nicht so häufig. Oder na gut, wenn man Kiss-Fan ist, verkleidet man sich vielleicht wie Kiss. Aber
dann ist man ja auch 100.
Richtig, wie wir beide. So, aber wie kommt das? Oder wie ist das passiert? Oder du bist ja jetzt wahrscheinlich dann auch schon eine Weile dabei. Wie ist das gewachsen? Oder wie kam gerade dieser Aspekt so zum Erblühen?
Also ich persönlich bin gar nicht so der große Cosplayer. Ich stehe immer eher hinter der Kamera. Also ich bin total begeisterte Cosplay-Fotografin. Hm. Habe auch ein, zweimal gecosplayt, aber habe für mich einfach festgestellt, da kann ich mich kreativ nicht so ausleben, wie andere das machen. Ich bewundere das total, wenn ich da so Work-in-Progress-Sachen von Cosplayern sehe, die da irgendwas mit Schaumstoffen machen und auf einmal kommt da ein Schwert raus, das total echt aussieht, und merke immer, da hätte ich einfach gar nicht die Geduld für. Also ich habe das bei den zweimal, die ich das gemacht habe, mir irgendwie zusammengekauft, zusammengebastelt. Und das war dann okay, aber ich habe gesagt, nee, ich möchte das lieber festhalten und dann coole Bildbearbeitung drauf machen, dass dann wirklich so Szenerien auch noch draußen stehen. Das war für mich immer so der große Aspekt. Also dieses, ich kann verstehen, dass Leute sagen, so, ich möchte jetzt dem Charakter irgendwie huldigen, ich finde den total cool, ich möchte den darstellen und alles. Das hatte ich dann auch, aber es scheiterte immer an der Umsetzung.
Aber das machen doch viele bei euch auf dem Festival, auf euren Conventions dann auch, ne?
Ja.
Auf das ist Fall. Doch ein wirklich integraler Teil.
Das ist auf jeden Fall, gehört es mit dazu. Also es ist so ein bisschen auch sehen und gesehen werden. Ich habe jetzt ein neues Cosplay, das führe ich jetzt aus. Und Conventions sind eben genau die Gelegenheit, das einmal auszuführen und mal so Eindrücke zu sammeln. Sich eben auch mit anderen zu messen bei Wettbewerben, ne, dass man es wirklich nochmal auf einer Bühne präsentiert. Auch richtig in dieses Play einsteigt und dann wirklich auch ein Stück aufführt, so 2-3 Minuten, was irgendwie mit dem Charakter zu tun hat. Das ist schon ein essentieller Teil, der dazu gehört.
Aber hast du da eine Erklärung für, warum das gerade in dieser Szene so doll passiert?
Ehrlich gesagt nicht. Also es ist, ich weiß nicht, ob es einfach, bei vielen wird es einfach nur ein kreatives Ausleben sein. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt genau dazu kommt, dass die Leute sagen, ich muss jetzt unbedingt so diesen Charakter darstellen.
Na gut, das ist ja wahrscheinlich, das ist ja ein Charakter, den sie gerne mögen. Aber ich finde einfach diese Ausdrucksmöglichkeit, ich finde das so interessant. So, weil da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen als 15-Jähriger, dass ich mich jetzt, wir waren ja meine Helden.
Aber das ist vielleicht ein bisschen.
Wobei, als Kind weiß ich das auch, dass ich irgendwie so als Sailor Moon dann lief. So, nee, ich will jetzt unbedingt so ein. Also, ich musste ein Sailor Merkur sein bei mir damals, als ich 6 oder 7 war. Es war nicht Sailor Moon. Aber ich wollte das dann unbedingt, an Karneval musste ich dann ein Sailor Merkur-Kostüm anhaben.
Ja, im Grunde ist Karneval ja auch ein so ein großes Cosplay-Event, wenn man so möchte.
Ja, das ist ein ganz heißes Thema.
Ist
das
nicht?
Ja, es ist immer ganz schwierig, weil Cosplay mit Karneval gleichzusetzen ist immer so. Karneval wird halt mit vielen leider gerade weil ich ja aus der Kölner Gegend komme, Karneval auch so ein bisschen im Blut habe, wird halt bei vielen nur noch mit Saufen irgendwie so gleichgesetzt und was es ja eigentlich gar nicht sein sollte. Und Cosplay und Karneval finden dann viele schwierig, weil es eben nicht so um diese Liebe zum Kostüm geht. Ich weiß, dass es vielen Karnevalisten nicht gerecht wird, die wirklich viel Mühe in ihre Kostüme stecken. Aber das ist irgendwie so ein kleiner Clash, den es da gibt zwischen Cosplay und Karneval.
Ich war bisher einmal in meinem Leben auf dem Karneval. Und wisst ihr, als was ich verkleidet war?
Ich hab's vergessen. Ich habe dich ja gesehen. Aber wahrscheinlich war ich betrunken.
Gut, möglich. Aha. Ich war nämlich verkleidet als der Teppich aus dem Overlook Hotel.
Ah ja, stimmt, aus Shining. Stimmt, du warst der Shining-Teppich.
Hat nur eine Person erkannt.
Ja, weil du auch aufrecht gegangen bist. Kein Teppich auf der Welt läuft aufrecht.
Naja gut, ich bin nun mal ein Mensch.
Ja, so, aber dann musst du dir überlegen, wie so du das, dann musst du dir überlegen, was du wirst.
Und dann treten alle auf mich drauf.
Ja, du kannst nicht als Teppich rumlaufen. Es gibt keinen laufenden
Teppich.
Außer
der Teppich aus Aladdin, dann genau. Wird das wieder gegangen.
Na gut, das stimmt. Dann kannst du das alles rausschneiden. Falscher Teppich. Ich war auf jeden Fall mal auch auf einer Convention. Das war, muss 2010 gewesen sein. Und ich hatte einen Kigurumi an. Oh ja, ein Kigurumi. Ich kenne diese Wörter. Von Max.
Herzlich willkommen zu Opa erzählt vom Krieg.
Konstanze, kannst du das bitte auch mal? ich war in einem Kigurumi von Max, von Sam und Max. Ich habe aus irgendeinem Grund besitze ich 3 Hasenkostüme. Ein weißes, ein rosanes und ein graues. Konstanze, kannst du auch bitte...
Ich glaube, keiner von uns will wissen, was du in diesen Hasenkostümen machst.
Naja, nee. Hoppeln.
Ja. Ja. Ich übernehme mal kurz an der Stelle, Uke. Ist das denn, ich kenne das so ein bisschen, ich kriege das so mit in Medien oder Kommentarspalten oder so. Ich habe ja auch jahrelang auf der Gamescom moderiert, wo es ja immer ein großes Cosplayer-Treffen gibt. Ich kann mich erinnern an die Leipziger Buchmesse, die ja auch sehr wichtig ist für die Cosplayer in Deutschland und so, die ja da wirklich ihre eigene Area haben und so. Trotzdem wird das ja von Nicht-Cosplayern oft super, also im mildesten Fall belächelt, im schlimmsten und ätzendsten und leider auch sehr häufig vorkommenden Fall so verächtlich gemacht oder sich so darüber lustig gemacht oder nicht ernst genommen als Ausdrucksform oder als Appreciation, wie auch immer. Also es gibt immer sehr viel Argwohn und sehr viel Unverständnis, wenn sozusagen nicht Cosplayer auf Cosplayer treffen. Ist das besser geworden oder hat die Szene sozusagen einen Weg gefunden, damit umzugehen, zu sagen, naja, wir sind halt, halten wir uns halt für Einhörner, fuck it.
Ich habe immer beide Seiten auch erlebt. Also ich habe es gerade auf großen Conventions, wenn es so die Animagic war in Bonn noch, da am Rheinufer, wo da alle Cosplayer quasi Picknick gemacht haben. Oder auch in Düsseldorf, wenn da im Nordpark die ganzen Cosplayer unterwegs sind. Das ist immer sehr ambivalent. Also du hast einmal Leute, die total interessiert sind, die auf dich zukommen. Hey, was ist denn hier los? Und ach, das sind ja voll die schönen Kostüme. Und ach, darf ich ein Foto machen? Und genauso welche, ist denn schon wieder Karneval? Und ich glaube, da kommt das dann auch wieder so her, dass das dann so... Ja. Na, ist denn hier schon wieder Karneval?
Sagen die das nicht fröhlich? Oh, schon wieder Karneval?
Nein, wenn sie wenigstens Alaaf oder Hilau sagen würden, aber das machen sie leider nicht. Das ist meistens dann immer mit so einem Unterton. Ich weiß nicht, ich glaube, da kommen auch wieder so verschiedene Welten. Also auf der Leipziger Buchmesse ist dann halt so auf der einen Seite so die, ich sag jetzt mal, lauten Cosplayer, ne, weil viele eben sehr jung sind und dann einfach manchmal auch gar nicht wissen, wohin mit ihrer ganzen Energie. Sie sind dann sehr laut und sehr aufbrausend. Und dann diese riesigen Halle und dann hat man auf der anderen Seite aber Leute, die einfach nur ganz gemütlich da ihre Bücher kaufen möchten. Ich denke, dass das oft einfach so mit Interessen zusammenhängt, die da aufeinander prallen und dass eigentlich beide Seiten einfach ein bisschen mehr Rücksicht nehmen müssten, sowohl als auch, und dann könnte es hoffentlich besser funktionieren noch.
Gut, ich meine, es ist ein großer bunter Culture Clash, auch so in diesem Fall. Ne? Ich war ja, wann war das denn? Vor 2 Jahren war ich auf der MAG in Erfurt. Und da war ich in so einem Maid-Café. Und das war schon auch ein bisschen seltsam. Und man, es ist ja auch völlig okay. Man geht ja in sowas auch rein und ist dann so open-minded und sagt, okay, ihr macht ein Maid-Café, ihr macht das jetzt hier, okay, wir gucken uns das mal an. Es ist aber schon so, dass man auch so denkt, gut, hier sind jetzt sehr viele junge Frauen und junge Männer, die sich jetzt verkleidet haben in ihren Charakteren und die sitzen jetzt mit uns am Tisch und spielen mit uns Uno. und entertainen uns hier, während da vorne jetzt jemand die Titelmusik aus einem seiner Lieblingsmangas singt.
Ist doch schön.
Ist schön, ja. Aber ist jetzt auch nichts, was man so jeden Tag, außer vielleicht in Köln, so geboten kriegt.
Also es ist eine, ach so, in Köln, was ist denn mit dir los, du Jeck im Rähen? Kriegst gleich Köln-Kalk-Verbot. Also es ist eigentlich eine sehr spezielle Szene. Aber das ist ja, ist das eventuell sogar so ein bisschen die geheime Zauberkraft dieser ganzen Szene, dass die so speziell ist, dass quasi da sowieso nur die Leute drin landen, die das auch wirklich wollen, die das wirklich interessant finden und es dadurch automatisch so geschützt ist vor so einer, sagen wir auch so einer kommerziellen Vereinnahmung, dass irgendwie plötzlich Riesenveranstaltungen gemacht werden, die irgendwie nur noch herzlos organisiert werden, wo aber trotzdem alle hinrennen, weil irgendwie die drei japanischen Superstars geholt werden oder so. Also ist diese Szene dadurch geschützt, dass sie so viel Leidenschaft braucht, dass man da sonst nicht kein Teil von sein kann?
Ich weiß nicht, ob sie wirklich geschützt ist. Also natürlich ist das auch so eine Szene, die immer kommerzieller wird in einigen Stellen. Also dass man an Materialien irgendwie günstiger rankommt, weil es einfach mehr Anbieter gibt und sowas. Also es ist schon ein Markt, der auch einfach wächst, weil die Leute irgendwie auch Bock haben, die Sachen selber zu machen. Ja, ich weiß, aber weiß nicht, so Schutz klingt wieder so. Also natürlich gibt's auch kommerzielle Veranstaltungen, wo jetzt der ein oder andere Kritik übt und eben genau die Kritik auch übt, dass da ja gar kein Herz mehr hinter ist, dass es nur noch um den Kommerz geht. Und genauso gibt's riesige Veranstaltungen, wo man genau merkt, dass die Organisatoren da mit Herz und Seele drin hängen und alles machen, damit das eine coole Veranstaltung wird.
Du machst es jetzt in Dortmund aus dem Grund, weil du hier auch quasi herkommst?
Nein. ich bin vor sehr vielen Jahren mal hier reingeschlittert, weil es gab eine Vorgängerveranstaltung, die quasi das gleiche Konzept hatte, die dann aber leider Ende 2014 auseinandergebrochen ist und wir haben es dann quasi nochmal neu reloaded, kann man sagen.
Und wie viele Leute kommen da immer so? Weil das interessiert mich. Es gibt jetzt hier gerade eine spezifisch besonders große Szene in der Gegend? Oder?
Nee, die kommen auch wirklich aus ganz NRW und weiter. Also Niedersachsen, ja, die kommen hierher.
Das ist, nein,
das nein, also das kam jetzt so komisch rüber. Aber wir sind manchmal auch wirklich erstaunt, von wie weit die Leute wirklich anreisen, für einen Tag hier nach Dortmund zu kommen.
Mhm. Aber also jeden Monat ist ja auch schon mal eine Ansage. Sage, ja. So, ne?
Also irgendwie so, wir haben angefangen, da haben wir gedacht, so ja, um die 1000. Und mittlerweile sind wir so an dem Punkt, wo wir sagen, na, wir müssen mal gucken, ob es nicht fast 2000 werden und dann kriegen wir ein Problem, weil dann passen die nicht mehr alle in dieses Gebäude rein.
Krass, okay.
Also das es schwankt immer so ein bisschen irgendwo so, aber ich würde sagen, so im Schnitt sind es 1500 Leute, die wirklich jeden Monat herkommen.
Okay, und okay. Nein, also wie gesagt, das ist das, was mich interessiert. Ist das ein lokales Phänomen? Aber du sagst dann ja schon, die kommen von überall her. Gehen die dann?
Teilweise sogar aus dem Ausland.
Die Stimme aus dem Nichts?
Die Stimme aus dem Nichts.
Die kommen teilweise sogar wirklich aus dem Ausland. Also wir hatten welche aus Österreich schon da. Und eine hatte hier, die kam, glaube ich, sogar aus Irland oder so. Die war für ein Auslandssemester hier und wollte sich das dann unbedingt mal anschauen. Und dann gibt's auch innerhalb von Deutschland dann Leute, die kommen aus München tatsächlich. Also die kommen wirklich von überall her.
Weil es woanders nichts gibt. Ach so, Entschuldigung, wir müssen kurz erklären, wer du bist, weil das war jetzt eine Stimme, die wir vorher noch nicht gehört haben. Vielleicht sagst du kurz, wer du bist.
Ich bin nur die Verstärkung. Und zwar bin ich mit ihr Hauptorga und leite das quasi mit ihr. Und ich bin zum Händchenhalten hier und zum manchmal mal was reinrufen.
Sehr gut. Gibt es denn andere Veranstaltungen dieser Art in Deutschland nicht? Gibt es keine anderen Veranstaltungen dieser Art? Gehen die einmal pro Woche irgendwo hin oder haben die nur einmal im Monat was im ganzen Jahr und kommen dann quasi immer hierher?
Nein, die sind auf jeden Fall auch auf anderen Veranstaltungen unterwegs, also gerade hier im Umkreis, was noch da ist. Wir sind schon mit die Größte. Ich denke einfach, dass dadurch, dass wir kostenlos sind, ist das halt auch so ein Punkt, der einfach die Leute anzieht und sagt, okay, dann kann ich einfach dahin fahren und im Zweifel, wenn mich vom Programm nichts interessiert, dann habe ich aber trotzdem so die Chance, meine Freunde zu treffen. Es gibt ganz viele andere Veranstaltungen im kleineren Ausmaß, die auch mehrmals im Jahr stattfinden. Große Veranstaltungen auch. Ich denke, es ist so irgendwie eine Kombination aus kostenlos Ruhrgebiet, dass das einfach gut erreichbar ist für viele Leute und einfach so dieses... Es ist einfach so ein fester Termin, der da ist. Also, ne, wenn ich mal einen Monat viele andere Veranstaltungen habe, dann lasse ich die Shizuru vielleicht auch mal ausfallen. Aber die ist eben konstant da.
NRW ist ja auch das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Ja, klar.
Und Dortmund liegt ja mittendrin. Das ist ja tatsächlich so sternfahrtmäßig irgendwie. Kommen wahrscheinlich auch einige aus Holland, ist ja dann auch direkt angrenzend und so.
Also zumindest hat mir meine Künstlerin da, das weiß ich. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit Holländern auf der Shizuhu zu tun gehabt persönlich.
Ja, die geben sich auch nicht so zu erkennen. Ja, die geben sich nicht so zu erkennen. Die machen dann Wohnwagen-Cosplay.
Oder Fahrrad-Cosplay. Kling, kling. Oh, schön die Stereotypen. Alle
raus. Haben wir super gemacht. Frau Antje-Cosplay haben wir noch vergessen.
Bisschen Käse dabei. Ja, lecker. Auf die Schaubekugel. Okay, es reicht.
Ja, es reicht.
Lass dich überraschen. Komm, gut.
Ist das denn diese Conventions, das zu organisieren, ist ja ein Kraftakt. Also du hast ja gesagt, ohne Team wäre das überhaupt nicht möglich. Und das ist ja auch, das versteht ja auch jeder sofort, wenn du sagst, 1500 Leute kommen da im Schnitt im Monat. Das ist ja ein Orga-Aufwand, den man da bewältigen muss. Da stellt sich irgendwo die Frage, warum tust du dir das an? Wie bist du dazu gekommen zu sagen, ach du, ich habe Bock in der Stadt, in der ich nicht wohne, eine Veranstaltung jeden Monat zu organisieren, auf die irgendwie über 1000 Leute kommen?
Also wenn ich die Antwort auf die Frage wirklich mal irgendwann weiß, ich verrat's dir. Nein, das ist wirklich so eine Frage, die immer wieder gestellt wird und ich merke einfach, es hält mich was da. Mhm. Also es war damals, als ich angefangen habe, war es mehr so dieses Gefühl, boah, ich habe so viele tolle Stunden in dieser Szene verbracht, auf anderen Conventions, ich will jetzt irgendwie mal was zurückgeben, ich habe da Bock drauf. Und dann ist es irgendwie so ein Selbstläufer gewesen, dass ich irgendwie mal ein bisschen geholfen habe und dann plötzlich irgendwie ein bisschen was anderes gemacht habe, wieder und da organisiert habe. Und plötzlich stand es halt dann so zur Debatte, ja oder nein. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich mach das, ich guck mal. Und dann sind wir jetzt im Jahr 6 und ich mach's immer noch.
Aber du machst es nicht hauptberuflich?
Nee, das ist ehrenamtlich. Ah, irgendwie so.
Das ist ja krass, sowas als Ehrenamt auch noch zu machen. Also es ist ja Wahnsinn.
Das sind so Sachen, die halt öfter dann so, warum tust du das? Und ich denke mir so, ja, irgendwie, weil ich weiß, dass für viele Leute sehr viel dranhängt. Weil ich eben weiß, dass es wirklich Jugendliche gibt, die da jeden Monat irgendwie hinfiebern. Und ich denke, ich kann das jetzt nicht einfach so fallen lassen. Das ist so, mir würde wahrscheinlich auch echt was fehlen. Also ich merke es auch dieses Jahr, also so froh ich auf der einen Seite bin, dass wir nicht jeden Monat eine Veranstaltung haben gerade, ist es schon so, dass wir irgendwie auch gesagt haben, okay, wir müssen jetzt aber irgendwas anderes machen. Also jetzt müssen wir uns was überlegen. Jetzt müssen wir online irgendwas mit den Leuten machen, weil so ganz ohne geht ja auch nicht. Ja. Also es ist, aber auch das Team einfach, ne, dass man einfach Leute im Team hat, die man mag und mit denen man auch befreundet ist. Also es ist, der eine oder andere sagt eben auch so Familie und sowas alles. Das ist so irgendwie, irgendwas hält einen.
Aber Freizeit hast du im Grunde genommen gar nicht.
Naja, ab und zu mal.
Mein Stündchen.
Mal so ein Stündchen. Ja, ich meine, dadurch, dass es eben ein sehr tolles Team ist und eben auch viele Sachen bei denen alleine laufen, dass ich nicht nochmal alles kuratieren muss und also oftmals ist es so, dass mir es einfach nur so, hier, wir machen das und ich sage, ja, Häkchen dran, fertig. Der größte Aufwand ist natürlich Social Media. Also das merkt man immer wieder da, in direkten Kontakt mit den Leuten treten und sowas alles. Ja, und eben so Sachen wie Specials. Wenn wir so ein Festival, dann ist man auch mal zwischendurch echt am Schnaufen. Oder der Ball letztes Jahr. Da sind wir wirklich, also den haben wir beide größtenteils alleine organisiert und waren so, okay, nie wieder alleine.
Was heißt denn Shizuhu überhaupt?
Shizuhu ist eigentlich ein Begriff, es hat mit diesem Papierkran nicht zu tun, den wir auf dem Logo auch drauf haben. Und zwar gibt es eine Legende, wonach jemand, der 1000 dieser Papierkraniche faltet, einen Wunsch von den Göttern erfüllt bekommt. Und das war damals, als wir so den Namen gesucht haben, war das irgendwie so das Symbol, was für uns so dafür stand. Das fanden wir einfach eine sehr schöne Symbolik und dann ist es dabei geblieben und jetzt haben wir einen Kranich als Maskottchen.
1000 Papierkraniche ist es doch eigentlich, hat das man doch in der Woche geschafft, oder?
Ja, das kann man wohl mal machen. Dann machen wir da eine Folge drüber, wo wir einfach 1000 Papierkraniche machen.
Aber wer von uns beiden kriegt dann den Wunsch?
Naja, gut, dann muss jeder 1000 machen. Aber wir teilen uns ein, irgendwas, was wir beide haben wollen. Das.
Wir wünschen uns zwei Wünsche.
Götter überlistet. Jetzt hast du gesagt, dass nicht nur die japanisch inspirierten Cosplays da sind, sondern auch so ein Iron Man. Hast du, glaube ich, gerade gesagt? Oder Avengers hast du gesagt?
Ja,
so,
ne? Alles.
Da frage ich mich natürlich, logischerweise, also wenn sowas auftritt, wer würde denn gewinnen, Sailor Moon oder Iron Man, wenn sie gegeneinander kämpfen würden?
so Sailor Moon in ihrer ultimativen Form mit der ganzen kosmischen Kraft könnte, glaube ich, doch ganz gut gegen Iron Man dann bestehen.
Meinst du?
Glaube ich schon. Auch wenn ich Iron Man echt gerne mag.
Aber
ich glaube,
er ist sehr
so gegen
clever auch.
Ja, okay, das wäre dann bei Sailor Moon ein Problem. Das sehe ich
ein. Gut, okay, du sagst Sailor Moon mit ihrer ganzen Form. Okay, gut. Mhm. Ja. Ich notiere mir das
so,
mal.
So, am Ende in ihrer ultimativen Form.
Ist das denn, wenn das finde ich auch ganz interessant, wenn du das jetzt schon 6 Jahre machst, also für Menschen, für so alte
Verbrauchte
Männer wie Uke und mich,
ja,
ist ja so ein Phänomen wie zum Beispiel K-Pop, also koreanische Boygroups wie BTS und wie sie alle heißen, ein relativ junges Phänomen. Ich würde jetzt von meiner Warte aus sagen, das ist jetzt so 2-3 Jahre alt, dass das in meinem Blickfeld, dass es das auffällig wurde für mich, dass das eine Sache ist. Wenn du sagst, dass bei euch ja eben auch koreanische Kultur und so weiter stattfindet, dann wird das ja auch ein Part davon, also es gibt ja wahrscheinlich auch BTS-Cosplays, wieso?
Habe ich tatsächlich, ich glaube, ich würde es auch nicht erkennen, das kommt noch dazu, weil ich tatsächlich in dieser ganzen koreanischen Popmusik auch gar nicht so drin bin.
Ja.
Wir haben das einfach sehr krass gemerkt mit diesem Random Dance, der einfach jeden Monat, also es ist von sich aus auch gekommen, wir haben da gar nicht viel gemacht. Wir haben nur irgendwann gesagt, okay, hier ist der Platz und hier könnt ihr es machen, weil das einfach immer
was?
Mehr wurden, der Random Dance, also es ist, die bauen quasi einfach nur eine Box auf und dann werden Stücke aus den Liedern gespielt und zu jedem Lied gibt's ja irgendwie eine Choreografie, die man sich auf YouTube angucken kann und dann lernen die diese ganzen Choreografien und dann wird einfach wirklich eine Playlist random abgespielt, immer so 30 Sekunden aus dem Song und derjenige, der den Tanz in der Stelle kann, der hüpft in die Mitte und tanzt das. Und das sind mittlerweile auch, keine Ahnung, 200-300 Leute, die einfach da stehen und das zusammen machen. Und da waren wir auch total erstaunt, dass sich das einfach so von ganz allein entwickelt hat. Da muss man nichts machen. Also diese Szene ist auch wirklich, wenn da was passiert und die kriegen das auch alleine hin. Die brauchen da auch nicht viel. Also
das gefällt mir sehr gut. Das möchte ich gerne mal sehen.
Aber das ist tatsächlich auch ein Thema, das bei euch stattfindet auf einer Convention.
Das,
so,
ja, das finde also das ist auch die letzten Jahre. Also ich würde aber auch sagen, also K-Pop habe ich schon länger mitbekommen. Also auch schon so 8 Jahre oder so, dass ich das mal so einen Stand auf einer Con oder so gesehen habe. Aber jetzt gerade so die letzten Jahre, gerade mit diesen Random Dances, die auch wirklich in ganz Deutschland überall stattfinden, das ist gerade so die letzten 2-3 Jahre, würde ich auch sagen, stark gewachsen.
Ja. Gibt's eigentlich deutsche K-Pop-Bands?
D-Pop?
Keine Ahnung.
D-Pop. Oh, Uke ist wieder wach. Also ihr hattet jetzt noch keine Band, die bei euch gespielt hat oder so?
Nee. Also wir haben tatsächlich schon mal welche aus diesem Random Dance bei uns auf der Bühne dann einfach auftreten lassen, dass die dann performt haben. Aber jetzt koreanische Popmusik hatten wir noch nicht anders auf der Bühne, also live.
Ich finde das immer ganz interessant. Ich fand das bei diesem Festival ganz interessant, was da auch so für unterschiedliche Bands waren. Mhm. Also dann war da irgendwie so eine, beim letzten, das ich mir angeguckt habe, war dann so eine Band, die sah aus wie so eine Goss-Band. Dann war so eine Punk-Pop-Band, wie habe ich aus dem Info entnommen, sich extra einen Namen gegeben haben, der klingt wie Deutsch-Pop und die dann die Leute damit überraschen, dass sie aber Punk-Rock machen. Also das ist ja tatsächlich musikalisch auch ein sehr buntes Programm dann auf so einem Festival. Ist das, würdest du sagen, dass in dieser Szene sozusagen, weil man hat ja ich kann es immer nur als Außenstehende bewerten oder einschätzen und man hat immer so das Gefühl, dass es da eine sehr große Heterogenität gibt, was so den Sound betrifft und die Musik, die hören, das ist ja oft so ein, also gerade so J-Pop oder so ist ja, oder so Videospielmusik ist für mich oft eine Art hysterischer Techno, mit so ganz schnellen Beats, wo dann so liebliche Melodien drauf gesungen werden und so, aber das ist ja dann musikalisch schon ein extrem diverses Programm, ein extrem unterschiedliches Programm. Würdest du sagen, dass das aber auch die Szene so abbildet, dass es da nicht so klare Präferenzen gibt, sondern dass das auch musikalisch eben sehr breit gefächert ist?
Ich würde sagen, nicht nur musikalisch, also ich finde, diese Szene ist generell sehr divers, was quasi alles betrifft. Also von den Geschmäckern her, Musikgeschmack, Seriengeschmack, Genregeschmack, ich glaube, das ist eben so, dieser Punkt, wo es dann zusammenführt, ist eben dieses Cosplay und irgendwie in so diese Szene reingehören. Ja. Ich glaube, das ist so das Einzige, was irgendwie alle verbindet und ansonsten kann jeder irgendwie seine Serien, seine Genres mögen, seine Musik hören. Natürlich ist dann auch, der eine mag dann das nicht und der andere mag dann das nicht, aber ich denke so, dieser verbindende Punkt ist irgendwie dieses so, ich habe irgendwie was mit dieser Szene zu tun. Ja. Und das reicht eigentlich schon aus, um da zu sein.
Na, verstehe. Und ist Cosplay ein guter Gradmesser für Trends oder ist es eher, dass Cosplays immer erst nach Trends entstehen? Also, dass die sozusagen aktuelle Trends nur abbilden oder könntest du sagen, bei Cosplay sind oft Sachen, wo die dann ein halbes Jahr später überall in aller Munde sind oder so, ja. Filme, Serien, was auch immer?
Ja. Auf jeden Fall Trends. Also das merkt man ganz krass. Ich weiß, wie der jetzt Suicide Squad Film quasi nur noch Harlequins unterwegs waren. Ja. Das ist schon so, dass man merkt, es gibt so ein Thema, das dann doch vermehrt gecosplayt wird. Also Sword Art Online war zum Beispiel auch so was, als der Anime rauskam, dass danach eine riesige Welle bei League of Legends jetzt als Spiel, wenn da ein bestimmter Champion jetzt neu released wird, dann wird der auch zu Tode gecosplayt, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt wieder so negativ, aber es ist wirklich so, dass dann sich quasi erstmal alle drauf stürzen und das irgendwie machen wollen. Das ist schon so, dass man merkt, es gibt immer bestimmte Serien, auch die ein bisschen mehr gehypt werden als andere und die dann auch vermehrt gecosplayt werden.
Was sind, ich staune da oft drüber, gerade wenn ich es dann mal irgendwie zufällig so eine Cosplay-Treffen miterlebt habe oder so. Ich gucke mir das wahnsinnig gerne an und ich bin immer extrem erstaunt, dass über den kreativen Output und so, aber es gibt immer auch welche, die so besonders lustige oder weirde Ideen haben, wo man gar nicht drauf gekommen wäre, dass das kostümfähig ist, kostümebildmäßig ist. Was sind so ein paar der lustigsten Cosplays, die du jemals gesehen hast, wo du sagen würdest, okay, das ist echt so eine geile Idee.
Also ich weiß damals nach dem ESC ganz viele Conchita Wurst okay. Cosplays tatsächlich. Ich habe auch schon mal Modern Talking gesehen, so in der 80er-Version, ja. Und Kinderriegel, also dieses Milchglas und den,
Werbung.
Ja, das finde ich auch schon, also es ist, ich finde das jetzt schwierig so, das sind jetzt so Sachen, die mir so spontan einfallen, aber da gibt's ganz weirde Sachen, denen die Leute einfallen und die dann umsetzen, also.
Ich fand ja ganz toll, diese Videos, kennst du die von diesen Kindern, die so als Transformers verkleidet waren, die haben so Transformers-Kostüme an, die konnten sich dann aber auch wirklich transformen, das waren alles so irgendwie so Dreijährige oder sowas, das fand ich sehr gut.
Toll. Ich habe einmal ein Kostüm gesehen, das war aber, glaube ich, ein Halloween-Kostüm, wo ein Typ hatte so ein Kiss-Make-up und hatte aber so eine Baskenmütze auf ein Baguette dabei und war dann French Kiss.
Na, aber wie du schon sagtest, ich finde ja auch bewundernswert, so diese Energie, die in sowas fließt, weil man darf sowas ja auch nicht kaufen, sondern man muss es dann ja auch selber machen, ne?
Ja, wobei ich finde, das hat sich jetzt schon ein bisschen gewandelt. Das ist jetzt nicht mehr ganz so verschrien. Also ich meine, es gibt natürlich immer noch Leute, die sagen, nein, es muss auf jeden Fall alles handgemacht werden.
Aber man kann ja jetzt auch nicht alles kaufen. Also
gerade so diese Trendsachen, die gibt's schon sehr viel zu kaufen. Also die holen sich die Leute dann alle, die werden im Internet bestellt und dann hierüber geschifft. Und
das ist ein bisschen enttäuschend.
Da kommt die Stimme aus dem Off.
Manchmal ist es auch einfach eine Mischung. Dann holen die sich, kaufen sich online oder so das fertige Kostüm und nähen dann aber noch ganz viel dran. Oder dass es passt für sie. Oder tauschen dann manche Sachen aus, dass sie dann die Rüstungselemente oder Accessoires oder sowas selber machen.
Ja, oder also gerade bei Sportanime, das ist ja auch ein Riesengenre, das einen ganz hohen Beliebtheitsgrad hat. Wenn die dann irgendwelche Mannschaftsuniformen haben, damit die dann alle gleich aussehen, dann bestellen sich einfach 10 Leute die gleiche Jacke und dann.
Na klar, und wenn du Perücken hast, sicher auch, die machst du nicht alle selber, aber es gibt ja bestimmt so Custom-Sachen, so ein riesengroßes Schwert, das kriegst du ja nicht mal einfach so.
Nee, das sind tatsächlich Sachen, die dann oft selber gemacht werden müssen oder die dann andere Leute in Auftrag für einen machen können. Das ist das ein bisschen so, diese Kommerzialisierung. Das hat dann für andere Leute auch wieder Jobs quasi gebildet, die sich damit selbstständig machen können, für andere Leute dann die Cosplays zu machen.
Ich finde immer am blödesten, wenn ich so auf der Gamescom war, unter den Cosplayern haben sich immer Leute gemischt, die dann nur diese Ganzkörperanzüge anhatten, die auch das Gesicht zu, diese eine Farbe sind.
Dingensuits.
Ja, die Morphsuits.
Morphsuits, genau.
Ja.
Da habe ich mich immer geärgert. Da habe ich gesagt, niemand möchte deinen Penisabdruck sehen.
Bestimmt ist dieses eine Pokémon, dieses Inkognito waren sie verkleidet. Das ist auch so ein großer schwarzer Strich. Ah. Ich habe so immer meine Moderatoren über die Gamescom gekriegt. Bei Game On, weil das ging dann ja irgendwann nicht mehr, so, weil die dann immer alle mit Interviewanfragen belagert wurden. Da habe ich die dann hin und wieder mal kurz verkleidet. Dann konnte man sie nicht erkennen und dann konnte man sie da so rüber. Dann was war das denn? So ein Block von Mario auf den Kopf gesetzt, weiß ich nicht, ein Fragezeichen-Block. Ja. Und dann musste er so durchlaufen und dann ging das immer alles.
Das wäre mal eine Idee. So kommt man über die Con.
Ja, das war dann ganz einfach. Ich glaube, das ist bei der Gamescom wahrscheinlich so, ja gut, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Reinsteigerungslevel, die du da haben kannst. Einmal dieses, wie ich möchte zeigen, was ich gebastelt habe. Ich will mein Fan sein durch meine Hingabe an mein Kostüm drücken oder einfach dieses, du, ich möchte mich ein bisschen lustig anziehen. Das kann ich aber auch, ich kann beides verstehen. Den Penisabdruck natürlich, den jetzt nicht, aber ansonsten.
Aber apropos Penisabdruck, das finde ich ganz interessant.
Ja.
Also jetzt nicht den Penisabdruck, aber ich habe oft auch das Gefühl, wenn ich so Cosplays sehe, bei vielen Leuten, dass es da schon eine gewisse, sagen wir mal, billig ausgedrückt, so eine sexuelle Aufladung von diesen Kostümen gibt. Also es gibt so eine, da wird dann viel mit Strapsen, mit Spitze, mit, keine Ahnung, mit so einer Erotik gespielt. Ist das tatsächlich auch oft ein Part dessen oder ist das einfach, weil ich den Anblick nicht gewohnt bin sozusagen?
Es gehört definitiv auch dazu. Also es gibt auch Leute, die das natürlich fetischisieren und da irgendwas ausdrücken möchten. Ich denke, der Großteil für den ist das einfach so, das sieht schick aus. Mhm. Ich mag den Charakter eben oder was auch immer. Aber natürlich wird es auch Leute geben, die in diese Richtung gehen. Also
die Frage ist ja, ist es, weil der Charakter vorher schon so aussah und du musst es eben so machen? Ja. Das würde dann ja bedeuten, dass der Charakter schon ein bisschen sexualisiert ist. Oder ich meine, es gibt ja immer diese Halloween-Kostüme, die du kaufen kannst. Die immer
sexy.
Auch da gibt es eigentlich beide Richtungen. Also, dass es einmal den Charakter schon so gibt und dann, das war dann irgendwie auch immer so ein bisschen verschrieene Zeit lang, so Bikini-Versionen von allem möglichen.
Sexy Pikachu.
Dead or Alive.
Ja, genau, irgendwie so in der Richtung. Natürlich gibt's das auch. Und das ist halt, solange es Leute gibt, die das cool finden, denke ich, wird es das auch weiter geben. Also.
Ist das, auch interessant finde, und dann jetzt kann ich endlich mal jemanden danach fragen, weil ich das ein paar Mal beobachtet, also man sieht es nicht oft, aber man sieht es hin und wieder bei so Cosplay, gerade in Gruppen, wenn die in Gruppen unterwegs sind, oft halt so eher so Manga-Charaktere darstellen, dass es da auch um ein gewisses Spiel mit so Gender-Rollen geht. Also ich habe sehr oft Jungs als Frauen verkleidet gesehen und umgekehrt, aber auch sehr viele Mädels, die als männliche Charaktere oder als männlich gelesene Charaktere gehen. Das schien mir schon auch für diejenigen, die das gemacht haben, ein wichtiger Aspekt des Ganzen zu sein. Also, dass das auch so eine gewisse, weiß ich nicht, also ich will es nicht Outing nennen, aber es hatte sowas von so einer Dringlichkeit irgendwie. Ist das auch ein Aspekt also kein allzu großer, aber einer, den du auch beobachtest?
Es ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Es ist für einige auch einfach wirklich eine Ausdrucksweise. Vielleicht auch erstmal ausprobieren, fühle ich mich damit wohl. Mhm. Aber auch genauso ausdrucksweise und auch kann schon, denke ich, in Richtung Outing dann auch gehen. Genauso gibt's genug, die sich da geschlechtsmäßig total sicher sind und sagen, nein, ich cosplay einfach gerne Kerle als Mädchen und das ist einfach so. Ich bin mir aber vollkommen sicher, ich bin Mädchen und genauso ist das ein Aspekt, der auf jeden Fall dazu gehört, diese ganze Genderbewegung und sich da einfach auszuprobieren, womit fühle ich mich wohl, fühle ich mich damit wohl. Ist das vielleicht auch eine Richtung, in die ich dann gehen möchte, mich dann auch traue, rauszukommen.
Aber das ist ja eigentlich total toll, weil das ja ein geschützter Raum ist, um das einfach mal auszuprobieren, sozusagen.
Ja, auf jeden Fall.
Wow, voll gut. Okay. Du guckst mich so traurig an.
Nein, dieser Aspekt ist halt...
Mann! Okay, geht immer vom Mikro
das heißt
weg.
Ja, Cosplay heißt ja Costume Play. Dann, das ist, geht ja um das Ding selber und es geht ja auch darum, das zu spielen. Also, dass das ein Spiel mit Identität ist, ob das jetzt Gender ist oder generell, um in einen anderen Charakter reinzuschlüpfen. Das ist für mich da, finde ich auch da wieder, das ist meine ursprüngliche Frage, so warum das mit dieser Manga-Sache so zusammenhängt, dass ich gerne in eine andere Identität reinschlüpfen möchte, wenn es nur aus Spaß ist, aus dem Charakter, dass ich die gern spiele. Also es gibt ja auch ganz häufig diese Theaterstücke, die dann da kurz aufgeführt werden oder es gibt einstudierte Bewegungen oder sowas. Ich finde das super nachvollziehbar, dass man das macht, dass das Spaß macht. So. Gibt es da eine Nähe eigentlich, würdest du sagen, zu Live-Action-Role-Playing-Games, zu LARPs oder gar nicht?
Es gibt natürlich auch eine Überschneidung, also Leute, die sowohl cosplayen als auch LARPen. Für mich ist das einfach nochmal eine Stufe mehr. Also Cosplay ist für mich erstmal so, ich habe dieses Kostüm an und ich spiele vielleicht auch den Charakter in einigen Szenen, aber bei LARP bin ich diese Figur in dem Moment. Also sobald ich das anhabe und auf dem Feld bin, also in dem Spiel drin bin, dann bin ich dieser Charakter und nicht flutscht da jetzt nicht einfach mal so raus, wenn ich irgendwen sehe, den ich kenne.
Mhm.
Und bei Cosplay, wenn ich auf einer Con bin, dann habe ich das Cosplay an, aber ich entscheide quasi selber, die Figur oder jetzt ich selber. Das
ist ein bisschen unterschiedliche Level der Immersion in diesem Fall, des Eintauchens.
Also ist es für mich. Würde für mich so Sinn machen.
Anderes Thema. Ich finde das super spannend, weil im Januar war ich ja bei diesem Secret Cinema Stranger Things beispielsweise. Stranger Things ist ein Event dann gewesen zu der Serie, wo wir auch alle verkleidet waren. Ich war eben so ein Rocker aus den 80er Jahren. So, und wir haben dann da auch einen Fall gelöst oder sowas. Ne? Mhm. Und das ist ja in England, ist es gerade so ein Riesending, diese immersiven Events, wo du dich für einen Abend verkleidest zu einem bestimmten Thema und dann eben auch eine Rolle spielst. Dasselbe habe ich dann schon mal gemacht für Blade Runner und für Star Wars, was einfach super spannend ist. Und ich frage mich immer, aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema, inwieweit das da reinspielt, dass man seine Identitäten spielt, dass man die mal kurz an der Tür abgibt und was anderes ausprobiert, sei es was auch immer, beziehungsweise diese Überlappung in die reale Welt rein. Das ist ja kein Computerspiel, in dem ich das mache, sondern ich treffe mich ja in einem, meinetwegen Safe Space, in einem Raum, wo ich das machen kann. Finde ich sehr spannend, ist ein anderer Podcast.
Aber ist ja auch gerade bei Cosplay, da ist ja das Wort Kostüm schon im Begriff drin.
Und das also Wort
da
ist Play das, auch.
Da ist das ja quasi immer die bewusste Ebene, dass es ein Kostüm ist und dass man sich am Kostüm misst.
Ich finde das auch, aber es ist wahrscheinlich, ich komme da jetzt auch nur drauf, während wir gerade drüber reden, dass es natürlich, also Cosplay natürlich auch darum geht, dass ich das zeige und mich präsentiere, so, und vielleicht gar nicht so sehr. Anderer Podcast.
Ist die Zukunft des Cosplay oder auch die Zukunft solcher Conventions, wie du sie organisierst, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieser Corona-Quatsch jetzt dann auch irgendwann mal wieder vorbei ist und wir uns wieder alle versammeln dürfen und wir alle geimpft sind und gechippt von Bill Gates und so weiter und so fort.
Ich bin schon übrigens.
Du bist ja klar, ich weiß. Aber das warst du schon immer.
Ich habe vor zwei Wochen.
Das wissen die wenigsten. Du bist ja von einem Windows-Computer zur Welt gebracht worden.
Ja, das ist richtig. Ich habe ja auch noch so die Buchsen unten. Ich habe auch noch kein USB. Das ist noch das.
Das gab es damals noch
nicht. Der alte Port, ja.
Mein Floppy Lauf. Mit dem Festschrauben. Nee, also glaubst du, dass, ich meine, du hast selber erzählt, du hast ein Wachstum bemerkt bei euren Veranstaltungen. Glaubst du, dass da irgendwann so ein Ende der Fahnenstange erreicht ist oder ist das tatsächlich etwas, was du wahrnimmst als eine Bewegung, die so viele neue Fans und Liebhaber generiert, dass das immer größer wird und dass das etwas ist, was nicht mehr, weil ich finde das faszinierend. Ich fand schon immer so japanische Kultur wahnsinnig interessant, so. Und in den 90ern hat das hier nur Freaks interessiert, im Grunde genommen, in der Mitte der 90er. Da weiß ich noch, da gab es damals diesen Film Otaku, also eine Dokumentation über japanische Otaku, also so Leute, die so Ultra-Fans sind. Und der wurde hier total belächelt, der Film. Da wurde gesagt, was sind das für Freaks und so, ne? Und dann hat man das geguckt und dann haben so Leute wie ich oder ein Kumpel von mir haben dann gesagt, boah, geil, wir müssen nach Japan, das scheint unser Land zu sein. Die verstehen uns. Aber die meisten Leute waren hier so, was ist denn mit denen los? Haben diese noch alle so, wieso sitzt der dann Unterhose in seinen Comics so in etwa? Und das ist aber schon, ist aber trotzdem etwas, was quasi popkulturell so groß geworden ist, dass da jetzt eine viel höhere Akzeptanz für herrscht. Für die komplette Manga-Kultur, für die Anime-Kultur, für japanische oder eben asiatische Popkultur, wie jetzt dieses K-Pop-BTS-Beispiel auch zeigt. Die ja auch so eine Band sind, die dann bei Saturday Night Live auftritt. Also die sind ja riesig. Das sind ja die neuen, keine Ahnung, Take That, Backstreet Boys, wie auch immer man das nennen will. Ist das also etwas, wo du sagst, das ist ein so starker popkultureller Teil geworden, dass du glaubst, dass der einfach nur noch größer wird, anstatt irgendwie wegzugehen? Oder glaubst du, dass das jetzt stagniert, sozusagen? Und jetzt sind so die Freaks, die man kriegen kann, erreicht und mehr wird's auch nicht.
Die wachsen ja auch immer nach. Also,
aber die sterben auch.
Ja, gut, aber ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall gleich bleibt. Und ich denke, dadurch, dass sich das Ganze so ein bisschen geöffnet hat, und also eben es irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich akzeptierter ist, ein Nerd zu sein, ist das auch so, dass einfach viele schon mal so dieses, ach, ich komme heute einfach mal vorbei und guck nur mal, das ist schon akzeptierter. Und ich denke, deswegen wird das jetzt auch nicht einfach wegbrechen auf einmal. Ob es jetzt wirklich wächst oder ob es einfach ist, dass es immer mal wieder was wegfällt und wieder nachkommt, weiß ich gar nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, gerade würde ich sagen, es wächst massiv. Wobei jetzt auch irgendwann so hier in Deutschland, denke ich, der Con-Gipfel so da ist, wo es einfach zu viel Veranstaltungen gibt, wo die Leute gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen.
Das ist ja so massakriert gegenseitig.
Ja, also dass man irgendwie so, also man ist schon jedes Wochenende, könnte man irgendwo in Deutschland wahrscheinlich auf eine Con gehen und irgendwann ist eben der Punkt erreicht, wenn drei Veranstaltungen an einem Tag sind, dann killt man sich tatsächlich irgendwann selber gegenseitig. Das ne, also ich denke nicht, dass wir plötzlich 80 Millionen Nerds werden, aber es wird schon immer, ich denke, die Szene wird jetzt nicht einfach weggehen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen.
Und habt ihr eigentlich auch Merch auf den Conventions, so Merch-Stände oder so eine Merch-Ecke oder sowas?
Merch.
Nee, bei uns tatsächlich nicht. Dadurch, dass wir es ja mit dem Jugendamt zusammen machen und wir wirklich diesen komplett non-kommerziellen Charakter eben haben,
die
ist das bei uns nicht so.
Die müssen dann alle draußen auf der Straße ihre Stände aufbauen.
Genau, die müssten dann draußen auf der Straße weit weg ihre Stände aufbauen. Nein, das, was wir haben, ist mehr so diese Künstlerkultur, die es eben auch auf den Veranstaltungen gibt. Genau, jetzt wird hier schon mit dem Kopf geschüttelt. Nein, also das ist der Aspekt, wo wir eben so Künstler, die in dieser Szene irgendwie drin sind, dass die sich eben präsentieren können und ihre Sachen verkaufen können. Aber weniger dieser Fanart-Aspekt, sondern wirklich mehr so dieser Stil, der dann...
Oh, jetzt da kommt doch noch, jetzt kommt doch noch eine Zwischenmeldung.
Wir ist ihr Thema.
Wirklich mein Thema. Wir haben unser eigenes Merch.
Ja, und mit zwar, dem Kranich.
Oh, mit dem Kranich, ja. Und wir haben auch, also da kam das halt auch her, wir haben ja die Zeichnermeile und unterstützen da dann auch vor allem junge und anfängliche Zeichner, also die sich noch ausprobieren und dann vielleicht mal ihren ersten Stand haben wollen oder so. Und da kam dann auch die Idee, dass wir die einfach ein bisschen weiter unterstützen und haben angefangen, Kalender zum Beispiel zu produzieren und zu verkaufen. Und da haben wir dann immer 13 Zeichner, die jeweils ein Bild zu einem bestimmten Thema zeichnen. Und das dauert aber immer fast ein ganzes Jahr. Und dann also ab September verkaufen wir die dann immer. Und das haben wir jetzt noch ein bisschen ausgebaut. Leider kam uns dann ja Corona in die Quere, dass wir jetzt auch tatsächlich auch kleinere Sachen haben. Also dass wir Projektzeichner haben, die dann ein oder zwei Motive für uns zeichnen und dass wir das dann auch weiterbringen.
Ja, cool. Ja, super. Weil ich habe nämlich, die Frage hat einen Hintergrund, weil vielleicht könnt ihr mir das erklären. Wenn Gamescom ist, oder wenn ich letztes Jahr auf der Gamescom war, einer meiner Lieblingsorte war immer die Merch-Halle. Es gibt ja diese Riesenhalle, wo man allen möglichen Scheiß kaufen kann. Ich liebe das.
So anstrengend.
Ja, super anstrengend, aber da gibt es so viel Scheiße.
Ja,
ich finde es so faszinierend. Und ich habe mir dann auch immer mal Sachen geholt und so. Ich hatte eine kurze Phase, wo ich mir diese Pop-Figuren geholt habe. Die habe ich jetzt alle verschenkt.
Also letztes Mal standen die noch in deinem Flur.
Na, die haben wir alle verschenkt. Echt? Die haben wir bei Wima verlost. Die hat einer gewonnen, einen ganzen Karton voll Pop-Figuren. Aber da gibt's wirklich alles Mögliche. Und eine Sache ist mir da aufgefallen, da kann ich mir nur vorstellen, wofür die gut ist. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Ich befürchte aber, dass es das ist und wollte das jetzt mal fragen. Da gibt's an fast allen Ständen, die so japanisches Merch haben, also Figuren und so weiter und so fort, gibt es immer diese Länge Kissen mit den Manga-Figuren, meistens weiblichen Manga-Figuren.
Ich wusste,
drauf.
Dass du sagst.
Sagt mir bitte, dass das nicht dafür
das
da ist, was ich befürchte.
Nur Seitenschläferkissen. Was anderes ist das natürlich überhaupt nicht. Nein, ich weiß nicht, was die zu Hause damit machen. Vielleicht möchte ich es auch gar nicht wissen.
Also da hört dann mein Verständnis auf, Uke.
An der Stelle, ja.
Aber nur an dieser Stelle, danach geht es wieder weiter. Aber
na, ich würde gerne wissen, sind sie weich, sind sie kuschelig, kann man sie gut abwaschen? Das ist natürlich alles.
Das ist eine sehr wichtige Frage.
Die stellen sich ja eh nur die Bezüge, die Kissen muss man ja selber kaufen.
Na, das stimmt. Aber das ist so weit verbreitet. Ist das so ein Gamescom-Gag oder ist das irgendwie?
Das ist generell ein Convention. Also ich habe das auch auf Anime-Conventions gesehen. Es ist einfach so, die einen haben Plüschtiere, die anderen haben dann ein Seitenschläferkissen, wo ein großflächiger.
Das ist so der Begriff dafür, Seitenschläferkissen.
Nee, es gibt tatsächlich noch einen Fachbegriff dafür, aber den habe ich gerade tatsächlich nicht im Kopf.
Ich glaube, die heißen Dakimura.
Ach ja.
Dakimura. Ah, sehr gut. Endlich habe ich was gelernt. Also ich habe viel gelernt heute, aber...
Endlich habe ich mal was gelernt. Ja.
Endlich habe ich eine brennende Frage aus der Welt geschafft.
Also das, über dieses Merch, das finde ich sehr interessant, weil diese Halle gibt es ja noch gar nicht so lange auf der Gamescom, ne? Die Merch-Halle gibt es ja seit
4-5 Jahre, würde ich sagen.
Ja, ich weiß nicht wie lange, aber noch nicht so lange.
Was? Ich habe, glaube ich, 3 Jahre nicht mehr auf der Gamescom moderiert.
Und davor gab es
die letzten
schon?
2-3 Jahre, die ich moderiert habe, bin ich immer dahin gegangen.
Es verschwimmt doch alles so. Aber also so lange gab es sie noch nicht, weil da war ja eigentlich da, wo sie jetzt, ist ja auch egal, da wo sie jetzt ist, war ja eigentlich der Businessbereich und so weiter.
Nee, der war immer oben, der Businessbereich.
Nein, der Businessbereich war da, wo sie jetzt ist und da oben. Und der ist jetzt komplett in die andere Richtung rübergewandert. Egal. Aber
ich war lange nicht mehr auf der Gamescom.
Also, aber was ist, das ist ja ein Ausdruck davon, dass es jetzt wahnsinnig viel Merch für Nerds, dass es das gibt. Weil als ich vor sehr langer Zeit mal jung war und ein Nerd war, da musste man um seinen Nerd-Merch richtig kämpfen. Ne? Also ich musste dafür bis nach Oldenburg fahren manchmal.
Ja, es ist schon einfacher geworden. Also gerade auf Cons ist ja ein riesiges Angebot. Also jeder findet ja quasi zu jeder Serie irgendwie eine Figur. Klar gibt es da auch dann die Trends, ne? Also wenn irgendwas neu rauskommt und so. Aber das ist schon einfacher geworden. Und auch mit den ganzen Online-Shops. Man kann sich ja quasi alles importieren lassen.
Es gibt jetzt einfach auch viel mehr Zeug, was jetzt wieder dafür spricht, dass es einfach sehr, sehr viel, dass die Nerdkultur unsere Kultur weitflächig durchdrungen hat.
Und gerade so Funkos, also ich kenne viele Leute, die sich wahrscheinlich jetzt nicht so als Nerd outen würden, aber so eine Funko-Pop hat fast jeder dann
von denen weil doch die mal. Auch quasi jedes Interessensgebiet abdecken, von allen Filmen, also, Serien, Musikern und so.
Ach, du magst Bob Ross? Hier hast du eine Bob Ross Funko-Pop. Ja, genau.
Du magst deine Mutter? Hier ist die Funko-Pop von deiner Mutter.
Es gibt welche, die kann man selber dann bemalen, wenn man das möchte.
Es ist ja auch so krass, dass so Lädenketten wie GameStop, die mal eine Videospielkette waren, mittlerweile eher Funko-Pop-Läden sind, wo man, wenn man Glück hat, noch ein Spiel kriegt. Liebe Saskia, ich wünsche dir noch wahnsinnig viel Erfolg mit eurer Convention.
Ich auch.
Dass sie immer größer würde und für dich aber immer weniger Stress bedeutet. Also je größer das wird, desto mehr kann man ja delegieren. Dann kann man thront man dann nur noch darüber und unterschreibt irgendwie und sagt, ja, macht ihr mal. Und dann kann das wachsen. Vielen Dank auch an Lisa, heißt du? Ja, genau. An Lisa, die dich heute begleitet hat, hier einige wichtige Einwürfe, mit einigen wichtigen Einwürfen uns korrigiert hat. Ja, ich komme irgendwann auch mal vorbei. Ich will das unbedingt mal sehen.
Auf jeden Fall.
Ich finde das wirklich sehr, sehr interessant.
Ich komme mit meinem Nils Buckelberg Cosplay.
Ja, und ich komme mit meinem Uke. Das ist ja schön. Du bist einfach so, sobald ich dich bei mir habe, bist du mein Cosplay, weil du bist mein Uke. Kann ich immer sagen. Und dann ist allen alles klar. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und euch die Zeit genommen habt, uns zwei Typen zu erklären. Ich glaube, ihr habt hier sehr große Aufklärungsarbeit geleistet. Und ich freue mich wieder, liebe Hörer, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, hier bei Kisser 21. Und wie immer, es ist eine schon liebgewonnene Tradition in diesem Podcast, wird Uke, mein Uke, heute das Abschlusslied dieser Folge für euch intonieren. Hier ist für euch Uke mit dem Abschlusslied von Kisser 21.
Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das überhaupt stimmt, weil ich immer das Anfangslied gesungen habe. Aber
du hast auch ganz oft die Endcredits gesungen.
Kisser 21 ist nun vorbei. Es ist ein bisschen traurig, aber es ist vorbei.
Wunderschön. Danke, Uke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Kisser 21.
Mit Uke.
Und Nils.
Und seinem Uke.
Und dessen Nils.
Produziert